Başkan Gavrilo'nun bunun sayısı vardı.
Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Escapedia, dem Empfehlungspodcast. Mein Name ist Robert.
Und ich bin Roland.
Heute widmen wir uns etwa zwei staubgeschützten Regalmetern Literatur in meinem Wohnzimmer. Ja, das haben wir beschlossen, oder?
Ja, haben wir das.
Ja, und zwar geht es um die älteste laufende Comicreihe Deutschlands, soweit ich es zumindest weiß, die eigentlich zwei Comicreihen beinhaltet.
Nicht sogar schon drei mittlerweile?
Es kommt darauf an, wie man zählt. Aber ich glaube, die Puristen würden sagen, es gibt genau zwei Comicreihen, die hintereinander laufen. Und viele von euch werden vielleicht schon wissen, worum es geht. Und wenn ihr nicht wisst, worum es geht, dann seid ihr wahrscheinlich jünger als 40 Jahre und kommt aus den westlichen Bundesländern.
Ich bin älter als 50 Jahre, wohlgemerkt. Aber ich komm aus den westlichen Bundesländern, kenne es aber trotzdem. Okay, ich bin auch da geprägt. Inzwischen bewege ich mich recht häufig in den östlichen Bundesländern, deswegen ist es mir dann schon oft untergekommen. Ja, Mosaik, erzähl mal, seit wann gibt es das?
Das Mosaik gibt es seit 1955, das heißt, wir hatten letztes Jahr den 70. Geburtstag. Und ich gebe gleich mal an Roland eine Frage zurück. Kannst du dich noch erinnern, wann das Mosaik in dein Leben trat?
Kann ich so konkret nicht sagen. Das muss natürlich irgendwann nach dem Jahr 2005 passiert sein, als ich meine Frau kennengelernt habe und die in der DDR sozialisiert wurde, so wie du, und dort aufgewachsen ist. Und da habe ich Stück für Stück natürlich immer mehr über die Kultur, das Leben dort oder wie man dort aufgewachsen ist, wie man als Kind gelebt hat und so kennengelernt. Und da tauchte irgendwann auch mal das Mosaik auf. Ich kann gar nicht sagen, ob ich da vorher schon mal was von gehört habe. Vermutlich nicht, aber das ist mir vermutlich beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, hab dann gehört, aha, gab's, sondern irgendwann aber mal in den Supermärkten dort vor Ort und Zeitschriftenläden immer mal diese Hefte da gesehen und naja, das war so ein schleichender Prozess und irgendwann habe ich mal eins in die Hand genommen und dann wurde mir auch immer erzählt, ja, das gibt schon ganz lange und das ist so und so und irgendwann haben dann meine Schwiegereltern angefangen, mir die zu schenken. Da gab's dann immer weil wir irgendwann mitgekriegt haben, dass ich generell Comics mag und da haben sie gesagt, na, da gibt's doch hier was, das kennt ja doch bestimmt nicht der alte Wessi und habe dann immer mal entweder eins der aktuellen Hefte oder von diesen großartigen Sammelbänden gekriegt. Also ich habe vor ein paar Jahren zum Beispiel, wo die komplette Luther-Geschichte drin ist, geschenkt gekriegt und so wurde das immer mehr und ich war eigentlich von Anfang an begeistert. Qualität der Zeichnung, Qualität der Geschichten und so weiter, bis es dann letztes Jahr endlich so weit war und gesagt habe, ich muss das abonnieren. Was soll das? Also immer mal, nur wenn man mal da ist oder mal was geschenkt kriegt, zufällig so ein Heft mitzukriegen. Ich will doch wissen, wie die Geschichten weitergehen. Und seit Oktober, glaube ich, letzten Jahres bin ich Abonnent. Jedes Monat kommt das aktuelle Mosaik zu mir nach Hause und ich bin schwer begeistert.
Ja, vielen Dank. Ja, das freut mich sehr. Also auch ich bin tatsächlich auch noch Abonnent. Also ja. Bei mir kommt noch der lustige Fakt hinzu, dass das Mosaik tatsächlich immer noch zu meinen Eltern geht, also zu der Adresse, wo ich seit mehreren Jahrzehnten jetzt schon nicht mehr wohne. Und ja, das wird mir dann quasi jeden Monat feierlich übergeben. Und meine Eltern zahlen auch noch dafür. Ja,
das ist schon...
Und so ein Mosaik-Abo ist eigentlich auch was Besonderes, weil das gab es früher ganz selten.
Jetzt haben wir noch gar nicht erzählt, worum es da überhaupt geht.
Ja, da können wir gleich weitermachen. Aber ich möchte noch schnell, bevor ich den Faden verliere, also mit dem Abo, wollte ich noch schnell was loswerden. Also das Mosaik hatte zwar Mitte der 80er Jahre so eine Auflage von 500.000 Exemplare, aber ein Abo zu bekommen zu DDR-Zeiten war sehr, sehr schwierig. Quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Also man musste tatsächlich immer dran denken, jeden Monat ans Kiosk zu gehen und dann musste Mama oder Papa das dann einem kaufen. Ja, und bei Sammlern sind diese Abo-Hefte tatsächlich gar nicht so beliebt, weil die haben so einen Stempel mit Tinte hinten drauf gehabt und das sah in den meisten Fällen dann nicht so schön aus. Also man hätte immer darauf geachtet, dass es nach Möglichkeit, wenn man was getauscht oder gekauft hat, dass es ein Exemplar aus dem freien Verkauf ist.
Also es gab, das Prinzip des Abonnements gab es schon, aber das hat einfach nicht jeder gekriegt.
Ja, das war aus wirtschaftlichen Gründen reglementiert. Also das hat nicht jeder bekommen. Es gab, soweit ich weiß, immer Schwierigkeiten, irgendwie Papier zu besorgen, weil man das natürlich aus dem westlichen Ausland besorgen musste. Obwohl Mosaik ja eigentlich auch ein Exportgut war, war das immer ein Riesenthema. Also soweit ich weiß, hat der Verlag mit dem Mosaik auch andere Publikationen quasi querfinanziert. Und eine Besonderheit am Mosaik ist, dass es auch schon in den 70er Jahren in den Westen verkauft wurde, aber also nach Frankreich und nach Finnland zum Beispiel, aber auch nach Ungarn. Und das gab dann da nicht immer den kompletten Heftbestand, aber so einzelne Abenteuer sind dann halt auch in anderen Sprachen erschienen. Und
ja, ganz kurz noch, weil ich das ganz spannend fand. Du sagtest, 500.000 Auflage, aber trotzdem oft mal Papiermangel. Gab es das denn dann auch immer? Also wenn man dran gedacht hat, erstens war es dann auch immer monatlich damals oder war das früher mal häufiger?
Nee, das war monatlich und in den 80ern, glaube ich, war die Auflage so groß. Also das ist ja so meine Kindheit. Ich bin 1979er Baujahr. Ah, und die Hefte gab es eigentlich immer. Die lagen halt immer irgendwo rum.
Okay.
Also es war eher interessant, ältere Hefte zu bekommen, zu ertauschen, weil man gar nicht mal so einen Überblick hatte, was es auf dem Markt gibt. Man konnte eben nicht mal schnell nachgucken, wie ein bestimmtes Heft heißt oder was für ein Cover es hatte oder andere Dinge. Man musste es schon in der Hand halten. Nachgedruckt wurde auch fast nichts. In den 1980er Jahren gab es eine kleine Anzahl von Sammelbänden, zum Beispiel zur Amerika-Reihe der Digidax und auch die Frankreich-Reihe der Abrafaxe. Aber ein Großteil der Hefte, die musste man dann halt als Original in der Hand haben, um zu wissen, was da drin steht. Ja, und dann wurde halt getauscht oder ausgeliehen. Und das machte natürlich auch ein bisschen den Flair aus, ne? Also dann freute man sich eben, wenn man 1984 endlich voll hatte, weil man letztendlich dann doch das Juni-Heft bekommen hatte. Und ich bekam einen Teil der Hefte von meiner Schwester. Also sie ist fast 6 Jahre älter als ich und auch einige über meine Oma, die früher meinem Onkel gehört hatten. Und so wurde die Sammlung halt immer größer. Und sonst hat man halt getauscht in der Klasse oder ist ins Antiquariat gegangen und hat dann mal hier und da ein Heft erjagt. Und ja, und zu DDR-Zeiten gab es auch Sero. Sagt ihr das was? Also Sero steht für Sekundärrohstoffe. Es waren Läden, da ist man hingegangen, da hat man Altpapier, Gläser, Metalle hingebracht und hat dann für einen Kilopreis dann halt Geld bekommen. Und das Geld hat man dann entweder gespendet oder es ging in die eigene Tasche und wir Kinder haben das eigentlich oft gemacht, dass wir dann bei Nachbarn nach Altpapier gefragt haben oder so. Und ich erinnere mich, dass ich mit meinem Freund Matthias in einem Hausflur saß, ich war bei ihnen zu Besuch und wir haben eigentlich irgendeinen anderen Quatsch gemacht und plötzlich stand so ein Nachbar vor uns mit so einem großen Bündel Altpapier und meinte so, ja, hier könnt ihr mal zu Zero bringen und ja, habt noch einen schönen Tag. Und wir haben dann das Bündel genommen und guckten dann so rauf und da bekamen wir ganz große Augen, weil da bestimmt 40, 50 Mosaikhefte älteren Datums in diesem Papierstapel waren und ich weiß noch, wir haben den ganzen Nachmittag auf so einer Streusandkiste im Flur gesessen und geschachert, wer welches Heft bekam und also das war ganz toll, stundenlang drüber diskutiert und das ist eine meiner schönsten und liebsten Kindheitserinnerungen.
Ja, im Prinzip ja überall auf der Welt, wo solche Dinge gesammelt werden, seien es Comichefte oder Heftroman und sowas. Also ich glaube, da kann jeder weltweit solche Geschichten erzählen, oder?
Ja, das glaube ich auch.
Nur hier geht es jetzt halt um Mosaik und die Geschichte der die Geschichten der Abrafaxe, beziehungsweise der Digidax, beziehungsweise der Arabellas, oder Annabellas, aber da kommen wir später zu. Ja, worum geht es denn überhaupt? Erzähl mal.
Ja, das Ganze begann 1955 mit den sogenannten Digidax. Das sind so ja, 3 kleine Männer, 3 Gnome und die reisen quasi durch Länder und durch Zeiten und erleben Abenteuer. Also es gibt quasi 2 Grundserien. Als erstes waren es die Digidax von 1955 bis 76 und dann ab 1976 gibt es dann die Abrafaxe. Und die Grundgeschichte hat sich eigentlich wenig geändert. Die Charaktere schon, die Grundgeschichte nicht. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, warum gab es 2 Serien? Der Hintergrund ist folgender. Also die Ursprungsserie wurde von Hannes Hegenbart, genannt Hannes Hegen, übrigens mit der Schauspielerin Wolke Hegenbart verwandt. Also der hat das Ganze erdacht, entworfen, entwickelt. Und
der auch, war auch der Zeichner, ne? War Autor, Zeichner und alles in allem. Ne?
Ja, er hat das ganze Ding dann zu wirtschaftlichen Erfolg gebracht. Und ja, er hat dann quasi ein Team aufgebaut und so ein richtiges Atelier. Und das war ein gut geschmiertes Wirtschaftsunternehmen, würde ich sagen. Aber es gab dann auch ab und zu mal politische Verwerfungen. Aber er hat sich grundsätzlich, glaube ich, gut durch die Zeiten manövriert, bis etwa Anfang, Mitte der 70er Jahre, wo er sich dann total mit dem Verlag überworfen hatte. Und auch mit Teilen des Teams, soweit ich das weiß. Und dann ist er quasi ausgestiegen aus diesem Projekt und dann gab es eben einen großen Druck, weil die Serie halt so ein großer Erfolg war, sie mit ähnlichen Charakteren fortzuführen.
Aber an der DNA der Geschichten hat sich ja im Prinzip über diese beiden Serien hinweg wenig geändert. Und das macht ja auch oft den Erfolg aus. Das haben wir ja im Beispiel einer gewissen Heftromanserie auch schon mal festgestellt, dass diese Abenteuer durch Raum und Zeit sozusagen, also im Prinzip landen die immer in irgendeinem historischen Setting. Es hat halt immer auch so eine leicht lehrreiche Komponente. Man lernt halt auch oft viel über die historischen Gegebenheiten und die Figuren, die da rumrennen. Und sie erleben da halt Abenteuer, die gar nicht immer so viel mit den realen Ereignissen zu tun haben, weil das halt auch kleine Abenteuer sind. Aber oft die auch berühren. Ne? Also wie gesagt, ich habe eben ja gesagt, dass ich diesen kompletten Sammelband mit Martin Luther gelesen habe mit großer Freude. Da geht es eher um den etwas jüngeren Luther und seine Reisen. Das hat schon historische Hintergründe und was da so an großen Eckpunkten passiert, das passt schon zu den historischen Zusammenhängen. Aber es sind halt immer so kleine Nebenfiguren eingebaut, die dann eigene Abenteuer und so erleben, die das halt sehr, wo sie auch sehr frei austoben können. Und wobei sie auch nicht nur historische, sondern auch oft fiktive Figuren begegnen. So habe ich jetzt zum Beispiel gerade ein etwas älteres, einen älteren Sammelband bekommen von dir, wo die Abrafaxe als erstes erstmal Sancho Panza und den Ritter von der traurigen Gestalt begegnen und mit dem Abenteuer erleben. Sowas passiert halt auch oft, ne, dass sie eher fiktive Figuren begegnen.
Ja, das Setting ist schon sehr ähnlich. Man reist auch durch die Zeit, man begegnet historischen Figuren, man erlebt Abenteuer und ja, aber man ist ja jetzt bei den Abrafaxen auch schon bei Heft 601 oder mittlerweile sogar 602. Da ist schon eine Menge passiert seit dem Jahr 1976. Man sollte auch noch erwähnen, dass die historischen Charaktere nicht die eigentlichen Hauptpersonen sind, sondern es geht immer um einfache Menschen, würde ich sagen.
Mhm.
Und ich glaube, das macht auch den Charme der Geschichte aus, dass es eben nicht darum geht, jetzt die Geschichte eines spanischen Königs nachzuerzählen, sondern man nutzt quasi das Setting und versucht das eben möglich historisch genau nachzubilden. Seit Anfang, Mitte der 90er Jahre gibt es ja dann auch einen Mittelteil in den Heften, wo dann so historische Hintergründe erklärt werden und dann gibt es dann mal ein Kochrezept und so. Also man hat auch eine Weile gebraucht, um sich dann wie nach der Wende quasi so ein bisschen in Stil zu finden, auch wie man Werbung integriert und, und solche Geschichten. Das ist, glaube ich, kulturhistorisch auch nochmal ganz interessant. Aber es ist schon lehrreich, würde ich sagen, aber es ist nie wirklich so mit dem Zeigefinger oder dass es eben darum geht, irgendwie Machtgeschichte irgendwie nachzuerzählen, sondern eher so die Vibes von der jeweiligen Zeit eben aufzunehmen. Und man ist auch bemüht, nicht zu nah an die Gegenwart zu kommen. Ich glaube, die frischesten Geschichten sind aus den 20er Jahren. Ich glaube, da gab es so eine Amerika-Reihe. Klar, es gibt auch manchmal so Sonderhefte, ne? Also so, es gibt einen riesen Kosmos, also die eigentliche Reihe, und dann gibt es ab und zu mal Sonderhefte zu bestimmten Themen und von bestimmten Institutionen. Also man hat sich da schon irgendwie so einen Platz, so eine Nische erarbeitet. Aber es geht halt immer um diese drei Figuren, die sich auch wenig verändern. Also es ist ein ganz klarer Charakter in der Reihe, dass die Figuren eigentlich nach jeder Geschichte eigentlich immer da weitermachen, wo sie eben aufgehört haben. Ne? Also es stirbt niemand, es wird niemand krank, es bekommt niemand Haarausfall, es heiratet niemand. Man hat mal so eine Ratte hinzugefügt vor, das ist auch schon wieder 30 Jahre her, 35, 25 Jahre her, wo man eben wahrscheinlich so die Idee hatte, man braucht jetzt irgendwie so ein Tier oder so ein Maskottchen und dann wollte man dem Namen geben. Ich glaube, die Ratte ist immer noch ohne Namen.
Die heißt einfach Ratte.
Die heißt einfach Ratte, genau, obwohl man das ja anders angedacht hat. Und das ist auch interessant zu sehen, dass man sagt, okay, es gibt so ein ursprüngliches Konzept, das gab es bei den Abrafraxen auch. Also die Digidaxe haben sich so entwickelt von so einer rein, würde ich sagen, Walt Disney-Idee zu der Geschichtenerzähler-Idee. Ne? Da gab es auch so einen Fluss, bis man sich so gefunden hat. Ich würde so sagen, so 30, 40 Hefte. Ich rate auch davon ab, beide Serien chronologisch zu lesen. Also ich glaube, da hat man wenig Spaß bei. Bei den Abrafaxen war es tatsächlich so, dass die Komödianten diese Klammer um diese ganzen Geschichten sein sollten. Also Harlekin, Hans Wurst, Pierrot, Hodja Nasreddin und so weiter. Das sollten so die Sympathieträger sein, mit denen man sich dann durch die Zeiten bewegt. Von der Idee hat man sich dann dankenswerterweise irgendwann getrennt, weil man eben gemerkt hat, also das sind zu viele Wiederholungen und man beschränkt sich einfach zu sehr.
Vielleicht kann man es ja mal an einem Beispiel ein bisschen festmachen. Also wo ich eingestiegen bin, das war die letzte große Handlungsstrang, muss man ja dazu sagen. Das sind ich weiß nicht, ist das immer nur ein Jahr oder können die auch mal über mehrere Jahre gehen?
Die können auch über mehrere Jahre gehen.
Na? Also dass du halt eine fortlaufende Geschichte hast, die damit beginnt, dass sie die drei Abrafaxe in irgendeiner Epoche landen und in irgendeiner Region und da dann halt ihre Abenteuer erleben. Und die, in der ich eingestiegen bin, war die Geschichte, in der sie einen Elefanten als Geschenk des Kalifen zu Karl dem Großen bringen sollen. Und das hat ja eine historische Basis, also sowas soll ja wirklich mal stattgefunden haben, also dass das so ein Geschenk gab. Und aus diesem kleinen, absurden Fetzen Geschichte haben sie halt eine riesen Handlung gemacht. Wie bringt man einen Elefanten von Bagdad nach Aachen im tiefsten Mittelalter oder im frühen Mittelalter sogar? Und das ist dann die Aufgabe der Abrafaxe. Und das ist eine großartige Geschichte, die auch noch mehrere Handlungsstränge hat, wo sie sich oftmals trennen und wiederfinden und sowas. Und das ist auch der Handlungsstrang gewesen, wo ich dann entschlossen habe, das muss ich alles lesen. Da kann ich nicht immer nur mal punktuell gucken, wie geht die Geschichte weiter und dann ein paar Monate später sehen, wo sie sich weiterentwickelt. Das will ich alles haben. Und ich finde, das ist ein Beispiel dafür, wie diese Serie funktioniert, ein gutes Beispiel, weil so, und das sagtest du ja, man muss sie nicht chronologisch lesen, man kann sich halt immer solche Handlungsstränge, glaube ich, raussuchen und dann durchlesen. Also es gab, wobei du sagtest, nur bis in die 1920er, es gibt ja auch Zukunftsgeschichten oder Weltraumgeschichten, zumindest bei den Digidaxe habe ich so einen älteren Sammelband mal gekriegt, wie sie irgendwo in der Wüste unterwegs sind und auf einmal dann von einem Raumschiff mitgenommen werden und ein Weltraumabenteuer erleben, was auch sehr amüsant ist. Wobei sie da nicht in die Zukunft reisen, das muss ich korrigieren. Ich glaube, die Abrafaxe war mal in der Zukunft, ne? Ich weiß es gar nicht so genau.
Ja, also nicht in der offiziellen Reihe, sondern es gab da halt extra Hefte, in denen das stattgefunden hat. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, gehören die zum Kanon oder gehören die nicht zum Kanon. Also es gibt wirklich eine ganze Menge an Begleitmaterial. Also es gibt einerseits diese ganzen Sonderhefte, die zu bestimmten Themen publiziert werden, die manchmal auch für Abonnenten dann so kostenlos mitgeschickt werden. Mhm. Dann gibt es eben Hardcover-Geschichten. Es gibt eine riesen Fanszene, die dann auch so eigene Produkte auch nochmal auf den Markt schmeißt, also teilweise auch in einer extrem guten Qualität, das muss man sagen. Mhm. Also zum Beispiel gibt es eine eigene Wiki, die heißt Mosapedia.
Sehr zu empfehlen, ja.
Sehr zu empfehlen, ich glaube über 20.000 Artikel. Ja. Und die finanzieren sich quasi über einen Verein, bei dem man Mitgliedsbeiträge zahlt und da gibt es dann wieder eine Jahresgabe und die geben sich ganz extrem viel Mühe, da wirklich qualitative, tolle neue Hefte, Romane, bebilderte Romane unter die Leute zu bringen. Und das ist echt von einer wahnsinnig guten Qualität, muss man sagen. Ja. Solche Projekte gibt es eben mehrere.
Wo wir bei der guten Qualität sind, was mich auch sofort begeistert hat, ist die große, also wie ich finde, sehr gute Qualität der Zeichnungen und überhaupt des Handwerks, was sie da haben. Auch was die Geschichten selbst angeht, man merkt wirklich oder hat den Eindruck, dass da vorher auch historisch sehr gut recherchiert wird, damit sie nicht, ja, sie nehmen sich alle künstlerischen Freiheiten, sollen sie auch, das soll ja kein Lehrbuch sein, was dabei rauskommt. Aber trotzdem merkt man, dass das durchaus ein Fundament steht, dass sie also wenigstens mal mit dem einen oder anderen Historiker vorher gesprochen haben, bevor die Geschichte losgeht. Also das würde mich mal interessieren, wie ist das denn nach der Wende weitergegangen? War das eine nahtlose Geschichte oder gab es sogar mal eine Lücke? Gab es vielleicht mal ein paar Monate lang gar kein Mosaik, bis es dann wieder ging, oder sogar Jahre, bis es dann weiterging? Und wer macht das jetzt eigentlich? Sind das mehrere Zeichner? Ist das einer, wie damals bei den Digidugs? Wie läuft das?
Es gibt quasi einen Head-Autor, der sich quasi nur um die Geschichte kümmert. Und es gibt halt ein Zeichenkollektiv. Und das gab es aber schon immer. Also das gab es auch schon zu Zeiten von Hannes Hegen. Also nur, glaube ich, die ersten paar Hefte hat er grundsätzlich selbst gemacht, dann mit seiner späteren Frau zusammengearbeitet. Und da hat sich so ein richtiges Atelier aufgebaut, weil einfach die Masse an Zeichnungen ja auch gar nicht von einem allein zu produzieren möglich ist. Also das sind einfach, wie du sagst, sehr qualitativ hochwertige Zeichnungen. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten so ein Heft hat, aber es sind so einige. Das hat man eben geschafft, auch nach der Wende quasi weiter zu betreiben. Also ich weiß, dass sie große Probleme hatten 1990, 91, 92. Dann gab es, glaube ich, einen westdeutschen Investor, der das gekauft hat, also eine Einzelperson oder Teile davon gekauft hat und dem es eigentlich auch zu verdanken ist, dass diese Reihe nicht gestorben ist. Also gab da natürlich Rieseneinbrüche, was die Abonnentenzahlen angeht und so, aber mittlerweile, glaube ich, sind sie wieder im sechsstelligen Bereich, was die Auflage angeht. Und mit der Masse im Hintergrund weiß man dann natürlich, dass es weiterhin Sinn macht, so qualitätsvollen Inhalt zu produzieren. Ne? Obwohl man eben auch weiß, die Leserschaft wird älter. Ich habe das jetzt gerade hier in meinem Umfeld erlebt, dass das Mosaik plötzlich in zwei Supermärkten nicht mehr verfügbar ist, was ich sehr bedauerlich finde. Also es gibt selbst hier zwei Supermärkte von unterschiedlichen Ketten in der Nähe, wo das jetzt mit 1. Januar quasi aus dem Sortiment geflogen ist, was ich sehr schade finde. Obwohl ich eben Abonnent bin, verschenke ich die halt auch mal gerne. Ne? Also das ist, jetzt gibt es ja die Reihe, die gerade in Prag spielt, ums Jahr 1600. Mhm. Da spielt auch Tycho Brahe eine Rolle, der wiederum eine Beziehung zu Rostock hat, also der Stadt, in der ich wohne.
Ja.
Und das ist natürlich schön, wenn man irgendwie so Hefte hat und dann irgendwie verschenken kann. Und das ist auch das, was ich jetzt irgendwie betreibe. Also mein Sohn ist jetzt 7 und wir lesen eigentlich jeden Monat jetzt die Mosaikhefte seit ungefähr einem halben Jahr. Und das ist einfach ein schönes Familienerlebnis. Und das funktioniert natürlich auch nur, wie soll ich denn sagen, also wenn man will, dass die Reihe als solches weiter besteht, muss natürlich dafür Sorge getragen werden, dass irgendwie die neue Generation das auch schön findet.
Ich finde, von den Machern her geben die sich auch größte Mühe, dass das gelingt, weil also der Inhalt, den die da anbieten, den finde ich sehr familien- und kindgerecht. Also ich als Erwachsener habe da durchaus was von, weil ich Geschichten lustig, einfallsreich finde, die Zeichnungen gut finde und halt auch immer so die historischen Hintergründe spannend finde. Aber ich finde, dass es so aufbereitet, dass das auch für eine neue Generation sehr interessant sein muss. Also da müssen die sich keine Vorwürfe machen. Also es ist dann vielleicht an uns, das an die nächste Generation auch immer weiterzugeben. Und vielleicht leisten wir so einen ganz kleinen Beitrag hier, indem wir diese Empfehlung aussprechen.
Also ich sehe das auch so. Es ist wirklich eine hochqualitative Serie. Man kommt da sehr gut rein. Also man kann auch wirklich Sammelbände kaufen. Mhm. Du hattest ja gerade erzählt, ich habe dir die Spanien-Reihe geschenkt, mit der ich eingestiegen bin, mehr oder weniger. Also Anfang der 80er Jahre, die ich nach wie vor sehr toll finde. Ja, also einfach mal vielleicht in die Buchhandlung gehen oder zum Comic-Händler und einfach mal reinschnuppern in die Reihe. Und also mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß. Auch die Ideen, die man weiterhin hat in der Redaktion. Also letztes Jahr war ja das Jubiläumsjahr und dann hat man mal was Neues ausprobiert und hat dann quasi, glaube ich, 11 Hefte lang immer Einzelgeschichten erzählt. Also jedes einzelne Heft war eine eigene Geschichte, eine eigene Periode. Ja. Und als Schmankerl für Abonnenten gab es dann auch immer noch ein Variant-Cover. Also es gab dann das Cover, das man im Buchhandel beziehungsweise im Supermarkt kaufen konnte und das, das man als Abonnent bekommen hat. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich von so manchem Heft plötzlich ja zwei Ausgaben habe, weil mir das Supermarkt-Cover so gut gefallen hat. Also es war eine sehr schöne Geschichte.
So, du umschiffst das ja die ganze Zeit so ein bisschen, aber ich finde, wir sollten auch mal ein paar Worte über die Annabellas verlieren. Die Reihe gibt es also auf jeden Fall erst nach der Wende, ich meine sogar 90er, Ende 90er muss das dann ja gewesen sein, und ist ein Pendant zu den Abrafaxen. Das sind halt drei weibliche Hauptfiguren, die auch nur alle zwei Monate, glaube ich, erscheinen. Ne? Die gibt es, glaube ich, nicht monatlich.
Ja.
Und auch wieder ganz ähnliche Abenteuer erleben, aber da hatte ich auch schon ein, zwei Hefte in der Hand und die gefallen mir nicht weniger. Also, was sagst du denn dazu als alter Mosaik-Experte?
Da bin ich tatsächlich Purist. Also, ich habe da tatsächlich noch nicht reingeguckt, also weil ich auch über Jahre Schwierigkeiten hatte, quasi immer das neueste Mosaik-Heft zu lesen. Also ich war da tatsächlich auch nicht in Versuchung zu sagen, okay, ich kaufe da jetzt noch die zweite Reihe und lese da hinter, also das auch noch nebenbei, ne, zusätzlich. Ja, also grundsätzlich würde ich es natürlich schön finden, wenn man es schafft, eine Comic-Reihe zu haben, die eine männliche und eine weibliche oder eine divers gelesene Leserschaft irgendwie vereinigen kann, aber ich sehe es natürlich auch, dass es Gründe gibt, warum man vielleicht eine Reihe mit rein weiblichen Charakteren schafft, um ja, neue Leserinnenkreise zu erschließen. Also das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Aber dass ich jetzt sage, ich muss diese Reihe lesen, weil ich etwas verpasse oder weil ich jetzt noch zusätzlichen Geschichten bekomme, die ich sonst nicht bekommen würde. Also das brauche ich ehrlich gesagt nicht so. Ich müsste auch, also ich besitze alle Mosaiks, muss ich dazu auch sagen. Also ich glaube seit Heft 83 oder 82 komplett in Heftform auch. Jahre davor quasi in Buchform. Und ich hätte schon Bock, ab und zu auch einfach mal wieder alles zu lesen. Aber das ist natürlich sehr viel. Und wenn man das eben auch chronologisch liest, also beide Serien fangen meiner Meinung nach nicht mit den besten Heften an. Wobei bei den Digidachs es eigentlich noch schlimmer ist. Also die brauchen tatsächlich so eine Weile, bis sie sich eingeschwungen haben. Die ersten Hefte sind eigentlich schwer erträglich, muss man ehrlich sagen. Also was so Stereotypen angeht und ja, man brauchte da tatsächlich eine Weile, bis man diese Qualitätsstandards erreicht hat, die man eben kennt. Also das wäre jetzt auch meine Empfehlung, wenn man jetzt bei den Digidachs einsteigen möchte, dann würde ich sagen, macht's ganz klassisch, fangt an mit Ritter Runkel. Und dann seht ihr ungefähr, was so die Serie kann. Und wenn ihr nach Ritter Runkel immer noch total geflasht seid, dann kommt gleich die Amerika-Serie hinterher. Und beim Mosaik der Abrafax ist das ähnlich. Also ich würde sagen, die 70er Jahre, die kann man überspringen. Fangt dann entweder mit den 80er Jahren an oder der Ägyptenreihe oder ja, es gibt diese Griechenreihe Ende der 80er auch, das war auch ziemlich gut. Oder einfach ganz neu. Ne? Also wenn, dann jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt einzusteigen, bin ich der Meinung. Dieser Kosmos mit Kepler ist da, Wallenstein haben wir in den Geschichten, den berühmten Tycho Brahe, der unweit meiner Haustüre seine Nase verloren hat, kann ich wirklich nur empfehlen.
Ja, definitiv. Das muss man nochmal betonen. Ne? Das hatten wir auch schon gesagt, aber diese Handlungsabschnitte, die sind komplett alleinstehend. Also das wäre jetzt als alter Science-Fiction- und Fantasy-Freund, hätte ich jetzt ohnehin gleich noch so ein paar Detail-Nerd-Fragen an dich, aber hier ist ja eigentlich relativ klar, wenn du mit einem neuen Handlungsstrang anfängst, dann brauchst du kein Vorwissen. Also du musst nicht mal wissen, aus welcher Originalzeit die Abrafaxe kommen, weil die da nie Bezug drauf nehmen. Also es gibt eine kleine Ausnahme. Ich glaube, die Ratte, die jetzt im aktuellen Handlungsstrang ein eigenes Abenteuer erlebt, die erzählt vom letzten kurz mal. Also die, ne, also sehr Fantasy-Aspekt gibt es da auch, die Ratte kann sprechen, die kann auch mit anderen Tieren sprechen. Ich weiß aber gar nicht, ob die Abrafaxe sie immer verstehen. Nee, ne? Nee, nur die Tiere verstehen sie, ne?
Ja.
Genau, also ist so ein bisschen wie Garfield. Die erzählt da jetzt von dem Elefantenabenteuer, den anderen Ratten, mit denen sie da ein Abenteuer erlebt. Und aber sonst kommt das ja fast nie vor, dass die sich auf Abenteuer davor beziehen. Also insofern kann man, so wie du sagst, eigentlich zu jeder Zeit einsteigen mit einem neuen, also mit Band 600 jetzt, mit dem neuen Handlungsstrang. Oder wenn man, ich weiß jetzt nicht auswendig, wann der mit dem Elefanten da anfängt, aber wenn du da einsteigst, dann kannst du den ohne das Vorwissen, was davor passiert ist, einwandfrei lesen. Und so ist das mit den Diggedax ja, glaube ich, auch. Aber das wäre jetzt so meine Frage. Ist das tatsächlich immer so? Weil als, wie gesagt, als Science-Fiction-Freund habe ich natürlich auch oft Zeitreisegeschichten und sowas gelesen. Und da gibt es ja solche und solche Zeitreisegeschichten. Einmal die Art, die die Zeitreise einfach nur als Reise in ein fernes Land oder ein unbekanntes Land begreift, ohne irgendwelche hirnverknotenden Paradoxon-Geschichten zu behandeln. Und sowas ist das ja hier eher. Trotzdem die Frage, gab es mal Sachen, wo die Abrafaxe oder vielleicht auch die Diggedax von ihrem Wissen einer vorherigen Zeitreise profitiert haben? Also jetzt hat man ja zum Beispiel nicht den Eindruck, dass Brabax, also der Intellektuelle unter denen, weiß, wer Tycho Brahe ist. Obwohl er ja sicher schon mal in Zeitepochen war, wo der eine historische Figur war. Weißt du, wie ich meine? Und auf sowas wird ja nie Bezug genommen. Also die haben ja nicht, oder wenn sie in der Steinzeit sind, was jetzt in einem einer Einzelgeschichte mal war, haben sie ja nicht von ihrem technologischen Wissen der Zukunft irgendwie profitiert oder so. Also das findet ja nie statt. Oder gibt es mal ein Beispiel, wo Zeitreise wirklich ein Thema ist?
Nein, man blendet das quasi aus. Also ich glaube, das ist auch der Charme der Geschichte, dass man eben versucht, das nicht zu erklären. Man hat das ja mal eine Weile versucht zu erklären. Die ersten Zeitreisen, die man gesehen hat, da sind sie durch eine Grotte gestiegen oder solche Geschichten, in welche Stürme gefangen und so. Und dann hat man mal eine Weile versucht, das durch Hand auflegen. Ich glaube, alle drei mussten gleichzeitig die Hand übereinander legen und dann konnte man reisen. Aber man konnte weder das Ziel noch die zeitliche Ziel noch den Ort irgendwie festlegen und so. Und dann hat man aber festgestellt, dass das eigentlich ein Trick ist, der zu beliebig ist, ne? Also wenn man natürlich bei jeder Gefahrensituation könnte man natürlich einfach sagen, oh, lass uns mal die Hände übereinander legen und dann sind wir plötzlich woanders und allen geht's gut und ja, wir wissen gar nicht, wie der Handlungsstrang zu Ende geht. Also das ist, glaube ich, so eine der Ideen, die man zwischendurch mal hatte, die man dann wieder aufgegeben hat.
Also im Prinzip ist das immer ein zufälliger Prozess, also
Es ist ein zufälliger Prozess, er kann nicht gesteuert werden, es ist nicht relevant für die Geschichte, also es ist einfach nur eine Transformation von einer Situation in die andere, vielleicht so ein bisschen Doctor Who-mäßig. Man muss den Schauspieler ersetzen, also macht man das jetzt mal und hier ist es eben halt, die Geschichte ist auserzählt, jetzt müssen wir
das Setting wird gewechselt.
Aber die Zeitreise als solches ist halt nicht Zweck oder Zentrum der Geschichte.
Genau. Und selbst der Hauptschurke, den sie ja eine Zeit lang hatten, dann lange nicht mehr, der jetzt aber auf einmal wieder auftaucht, der muss dann ja auch diese
Zeitreise mitgereist.
Aus Versehen,
ja. Also ich glaube, die ersten Male war es irgendwie mit so einem Genie und so einem da müsste ich echt nochmal nachlesen, das ist so lange her.
Ich bin mal gespannt, ob es diesmal erklärt wird, weil diesmal ist es ja so, dass der, wie heißt er nochmal? Don Ferrando, genau, dass der einfach schon da ist in der Zeit und da auch schon etabliert ist als
Gesandter.
Spanischer Gesandter, genau.
Und die Abrafaxe sind auch überhaupt nicht überrascht, dass er da ist. Also und da wäre natürlich auch interessant, mit welchen, also kennt er sie denn schon oder welche?
Doch, ich glaube, das wurde schon
erklärt. Das wurde schon erklärt, aber das wissen die Abrafaxe ja nicht. Du weißt ja nicht, welche Version die da vor dir steht, ob der 20-Jährige oder der 50-Jährige vor dir steht. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also, so. Und
die Frage ist, ob das überhaupt zum Thema gemacht wird.
Ja, nee, wird es auch nicht.
Schurke, den sie irgendwie
wird es definitiv nicht. Man geht eben da davon aus. Also, das letzte Mal, als man den gesehen hat, war halt zum Zeitpunkt X. Und also man trifft die Leute in chronologischer Reihenfolge. Mhm. Ne, man trifft also nicht die jüngere Version von jemandem, den man schon mal getroffen hat.
Nee, also irgendwelche Zeitreise-Geschichten. Und die Abrafaxe sind ja genau wie die Digidax davor, sind ja in dem Sinne auch keine Menschen. Sie sind ja alterslose. Wird das eigentlich jemals irgendwie gesagt? Es wird ja auch nie hinterfragt, ne? Wenn sie, egal in welcher Zeit sie auftauchen, sie werden ja nicht wird ja nicht zur Kenntnis genommen, dass die besonders klein sind, die sind ja halb so groß wie Menschen. Ja. Sie werden auch nicht für Kinder gehalten oder sonst was. Sie werden ja ganz normal als erwachsene, vollwertige Menschen in Anführungszeichen akzeptiert. Das wird überhaupt nicht hinterfragt.
Und am Anfang dienen sie ja noch in der Armee, ne? Aber das kann man ja auch sagen, historisch gab es ja da auch Kindersoldaten und so weiter und so fort. Aber das ist tatsächlich kein Thema. Also es ist für uns ganz klar ersichtlich, dass es keine Erwachsenen sind, aber wenn sie wiederum mit Kindern agieren, ist es klar, sie sind keine Kinder. Aber auch das ist auch kein Thema. Ne?
Sie sind eigentlich Märchenfiguren.
Ne? Sie sind Märchenfiguren, die Abrafaxe sind die Abrafaxe und das muss auch nicht erklärt werden. Die werden halt auch vollgenommen, aber sie haben dann doch eher, was weiß ich, wenn sie dann in New York sind, sind sie doch eher der Bote oder der Page oder was auch immer. Ja. Also es ist klar, sie sind dann halt nicht der Gelehrte an Professor und sie sind auch nicht der Koch, sondern sie sind dann der Beikoch oder der Küchenhilfe. Ja, also das ist schon klar, dass das irgendwie keine vollwertigen Erwachsenen sind. Und, aber das ist das Setup, in dem man sich bewegt. Ne? Das ist
und es gibt auch keine Meta-Handlung. Ne? Also auch wenn sie eigentlich eine Ursprungszeit wohl haben, irgendwie 30-jähriger Krieg oder so, da kommen sie wohl ursprünglich her. Am Anfang rennt der ja eine ja auch immer noch mit einer Muskete rum.
Ja, Abrax die ganze Zeit. Ja.
Aber es wird ja nie gesagt, dass sie zum Beispiel in diese Zeit zurück wollen oder sowas.
Genau.
Das ist ja, so eine Meta-Handlung gibt es ja eigentlich gar nicht. Sie erleben halt ein Abenteuer nach dem anderen und finden das auch gut.
Auch so eine Sache, wo es gut war, dass man die aufgegeben hat. Ne? Also Abrax hat auch immer irgendwelche Schützengeschichten von sich gegeben und so. Aber wie soll man das wissen? Ne? Also ich glaube auch nicht, dass sie 1976 daran gedacht haben, dass die Reihe 2025 in einem Land noch weiter besteht. Ne? Also das ist ja schon, also 70 Jahre ist ein Stück. Ne? Also das ist...
Und was auch nie stattgefunden hat, ist wohl, dass sie zufällig mal den Digidax über den Weg gelaufen sind.
Geht auch nicht, weil die Rechte bei unterschiedlichen Verlagen liegen.
Okay.
Also.
Ach, das heißt, wenn man die alten Digidax-Sammelbände, dann ist das gar nicht der Verlag? Dann ist das...
Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt ist in der Hand von den Hannes Hegen Erben und.
Du kannst auch zeichnen, Robert, ne? Ich hab immer so vor Augen, ist dir dieses Meme geläufig aus der Umbrella Academy?
Ja.
Der Serie, wo Nummer 6 und wie heißt sie schrägstrich er nochmal, wie die sich
im Auto
aneinander vorbeifahren.
Ja, im Auto, ja,
und,
ja.
Und sich so staunend angucken, weil sie gar nicht damit rechnen, die Person jeweils da zu sehen. Ja. Das müsste man rekonstruieren mit einem Abrafax und einem Digidax. Das wäre ziemlich witzig.
Ja.
Wenn ich das mal einen Auftrag geben darf.
Ja, muss ich mal versuchen umzusetzen. Ja, also wie gesagt, der Hintergrund ist, dass das eben bei unterschiedlichen Verlagen liegt, die Rechte, soweit ich das weiß, also zumindest so ganz grob. Deswegen gibt es da keine Crossover, was ich eigentlich auch gut finde. Was ich auch interessant.
Aber mit den Annabellas gibt es das, glaube ich. Ne?
Also genau. Die sind aus dem Mosaik, glaube ich, Steinchen für Steinchen Verlag heißt der.
Ja.
Eine Ausnahme bilden meiner Meinung nach diese zwei neuen Digidax-Hefte. Das erste heißt, glaube ich, Die Schlacht an der Neva. Die sind auch wirklich ganz toll gezeichnet im alten Stil.
Das hast du mir geschickt, das ist auch richtig gut. Auch wenn da Digidax fehlt. Da ist nur Dick und Duck.
Ja, Digidax ist bei der ganzen Finanzserie nicht dabei. Also man hatte ihn wohl aus dramaturgischen Gründen irgendwie rausgeschrieben, weil das wohl mit drei Charakteren zu schwierig war. Er stieß dann erst bei der Runkel-Serie wieder mit hinzu.
Ich weiß, ich unterbreche da die ganze Zeit deinen Erzählfaden, aber bei den Abrafaxen ja ziemlich deutlich ist, dass die drei erstmal sehr unterschiedlich aussehen, also oder erkennbar unterschiedlich aussehen und auch Charakterzüge haben. Also der eine ist halt der Draufgänger, der andere ist der Intellektuelle, der andere, der letzte ist der Hufflepuff, also der etwas gemütlichere, der aber gut kochen kann und so. Das gab es bei den Digidax ja nicht, ne? Die sind ja eigentlich austauschbar, oder?
Genau so. Ja. Und deswegen hat man quasi den dritten nachher rausgeschrieben.
Zwei austauschbare reichen.
Genau, und die dann sich so gegenseitig die Bälle zuwerfen. Ja, das ist also tatsächlich einer der Hauptunterschiede zwischen den Serien. Also auch, dass die optisch halt die Abrafaxe eben, einer dunkelhaarig, einer blond, einer rothaarig, also dass man die ganz klar besser voneinander unterscheiden kann, also auch optisch als von den Charakteren. Ja, und dieser Hintergrund von diesem Sonderheft ist, dass irgendwie ganz toll gelungen ist, da gibt es jetzt auch ein zweites, das Konzert unter Wasser, musst du mal in deinen Briefkasten gucken, ich glaube, da kommt auch bald was vorbei, geschippert, ist das, also das war die sogenannte Erfinderserie und die musste tatsächlich abgebrochen werden. Die musste abgebrochen werden, weil es da wohl schon Schwierigkeiten mit den, wie soll ich denn sagen, der Politik gab. Und Hannes Hegen, also zumindest wird das so kooperiert, und die letzten zwei Hefte, die gab es dann quasi so in Rohfassung als Manuskript, aber die wurden nie produziert. Und jetzt haben halt, ich glaube, 2 oder 3 Leute das quasi aus der Erbmasse herausgekauft und sind deswegen in der Lage, da jetzt quasi 2 Mosaikhefte zu produzieren. Also die Alternative 90 und die Alternative 91, das Konzert unter Wasser. Und ja, das ist natürlich ein Riesenaufwand, ne? Also das nochmal in dem alten Stil zu zeichnen.
Wobei ich bei diesem alten Neva-Band fand, dass der auch hervorragend ist. Also der kann sich mit heutigen Abrafax-Geschichten auch messen. Also ich fand das, der Stil ist natürlich noch ein bisschen anders, ne? Also da haben sie ja oft die Sprechblasen auch ganz anders gemacht, sondern einfach so als Kästen drunter und so. Und der Zeichenstil ist ein bisschen anders, aber ich finde die Geschichte auch schon sehr witzig und sehr einfallsreich und auch so den Versuch, den historischen Hintergrund da irgendwie, ja, natürlich aus, ja, so, obwohl so sozialistisch war das auch gar nicht geprägt, fand ich, aber es ist halt die historische Vorstellung der damaligen Zeit und der damaligen Region, ja. Aber ich finde das hervorragend, sehr witzige Geschichte.
Also die Texte sind noch genau, sind original, also Hannes Hegen, Lothar Träger, der ja nachher auch die Abrafax-Reihe weitergemacht hat, also das sind die Originaltexte, das Originalmanuskript, das man dann einfach nur noch, in Anführungszeichen, dann quasi gezeichnet hat, ne, und versucht hat, das dann irgendwie zu rekonstruieren. Und danach begann ja dann die Ritterunkel-Reihe mit dem Turnier zu Venedig, wo dann auch überhaupt gar nicht gesagt wurde, wie die jetzt von hier nach da gekommen sind. Ne? Also da gab es dann einen Cut, wurde die neue Reihe angefangen und sag ich mal, dann hat aber auch wirklich der Siegeszug angefangen. Also diese Ritterunkel-Reihe, die ist so ikonisch, dass das eigentlich fast gut war für die Reihe. Und bis heute ist es ja auch umstritten, warum dann 76 dann plötzlich Schluss war. Ne? Also das war so abrupt Schluss, dass man nicht mal mehr Folgegeschichten hatte, sondern einfach um quasi die Zeit zu überbrücken, bis die neue Reihe anfing, einfach nochmal einige Hefte wiederholt hat. Die hat man also in der zweiten Auflage einfach wild rausgegriffen, hat die einfach nochmal nachgedruckt mit einer Nummer. Und bis man dann eben mit der 1, glaube ich, 76 anfangen konnte. Da hat man auch eine andere Zählung gehabt. Hat man also die
Achso, das wäre meine Frage gewesen. Die 600, die wir jetzt haben, oder 603 oder was gerade ist, ja. Das ist das 603. Mosaikheft mit den Abrafaxen oder seit Beginn?
Nee, das ist 603. Heft seit den Abrafaxen. Und zwischendurch hat man aber auch die Zählung geändert. Also die ersten waren immer so 1,76, 2,76, 3,76, 4,76 und so weiter und so fort. Also man hat einen klaren Schnitt gemacht. Das Logo ist ja auch ein bisschen anders. Ne? Das neue Mosaik ist Mosaik, das alte ist Musik von Hannes Hegen. Da gab es auch Urheberrechtsstreits und so weiter und so fort. Also es hatte nicht nur politische Gründe, dass eben in den 70er Jahren dann eben ein Cut stattgefunden hat, sondern es hatte auch wirtschaftliche Hintergründe. Und da hat zu DDR-Zeiten und auch nach der Wende, glaube ich, auch so ein bisschen Mythenbildung stattgefunden. Also ich würde jetzt Hannes Hegen nicht die künstlerische Bedeutung absprechen wollen oder was er da geschaffen hat, also als künstlerisches und als wirtschaftliches Unternehmen, aber ihn jetzt so als den großen Widerstandskämpfer darzustellen, würde ich halt auch nicht machen wollen. Ne? Also der hatte da schon eine sehr gut geölte Maschine, hat er gute Einnahmen mit erzielt und klar gab es da also Reibereien, was auch so inhaltliche Ausrichtung angeht, hundertprozentig, obwohl ich sagen würde, dass, auch wenn man ältere Hefte liest, also man merkt nicht, dass es aus der DDR kommt oder ganz, ganz wenig. Also das ist...
Nö, würde ich auch sagen. Also man merkt halt, dass es aus einer anderen Zeit stammt, wenn man sich jetzt etwas aus den 70er Jahren anguckt, aber das wird mit den, weiß nicht, irgendwelchen alten Fix- und Foxy-Geschichten ähnlich sein, ne? Wobei die nochmal ganz anders geprägt sind, aber darüber wollen wir heute mal nicht reden.
Also wenn mir jemand sagen würde, das ist, glaube ich, aus Österreich, ich würde es auch glauben. Ne? Also gerade so die Sachen, die bei den Habsburgern spielen und so. Also das ist jetzt nicht Klassenkampf und Pioniere.
Nö, finde ich auch nicht. Also auch da werden, wird sich über Obrigkeiten lustig gemacht, wie sich das gehört in einer guten Geschichte. Also ja, vielleicht ist ein Asterix ein Ticken zeitloser, aber weiß ich nicht. Also ja, ich finde es auf jeden Fall lesbar. Und was ich nochmal betonen will, ist, auch Bestandteil unserer Empfehlung ist, dass das Gute am aktuellen Verlag ist, dass der die ganzen alten Sachen ja verfügbar macht und hält. Also du musst jetzt nicht mühselig irgendwelche Antiquariate aufsuchen oder das Internet durchsuchen bei eBay oder sonst was, sondern das kann man alles in Sammelbänden beim Verlag sich holen. Bei den Verlagen, genau. Zeit muss sein. Insofern, man kann da jederzeit einsteigen, kann alte Geschichten sich nachbesorgen, nachlesen oder ein Abo abschließen.
Ja, und weiterhin, ne, Originalhefte sind eine gute Wertanlage. Ne? Also Variantcover oder wenn man irgendwo im Flohmarkt über ein altes Heft stolpert, lohnt es sich da tatsächlich mal, wenn es ein guter Zustand ist, das mitzunehmen, wenn es das für einen guten Preis gibt. Ja. Und das bringt mich zu einer kleinen Quizfrage. Und zwar habe ich vorhin einfach nochmal recherchiert, weil mich das interessiert hat, weil es für uns natürlich nach der Wende eine Riesenüberraschung war, als dann so quasi der Altmosaik-Markt dann plötzlich aufgemacht hat, alte Hefte man plötzlich bestellen konnte von irgendwelchen Händlern und man auch bei dem einen oder anderen Heft dann plötzlich, das man selbst hatte, zusammengezuckt ist und das dann lieber ehrfürchtig in so eine Plastiktüte gegeben hat, weil man dachte, das ist doch ein Wert, der hier rumliegt. Und ich muss sagen, also als ich als Student mal kurzzeitig schlecht bei Kasse war, habe ich tatsächlich das eine oder andere Heft, an dem ich nicht so hing, versilbert. Ja, aber meine Frage ist die, schätze mal, was so eine gut erhaltene Erstauflage des ersten Heftes kostet vom Dezember 55, wenn ich es richtig habe, auf der Jagd nach dem Golde.
Da würde ich mal als Maßstab nehmen, was immer so kolportiert wird, wenn man Band 1 der Perl-Rodan-Serie hat, also den richtigen ersten Band 1 der ersten Auflage. Und das geht schon, da ist, also von Katalogpreisen muss man immer sagen, das muss einem dann ja auch einer zahlen, aber da ist mindestens von 1000 Euro die Rede. Also ich könnte mir vorstellen.
Also ich habe jetzt mal nachgeguckt,
7.500.
Ja.
Oha. Also mein Wissensstand, was den Perl-Rodan 1 angeht, ist auch schon ein paar Jahrzehnte alt, aber vielleicht ist es da auch schon mehr geworden, aber oha, ja.
Bei mir war das ähnlich. Also ich weiß, dass Mitte der 1990er Jahre gut erhaltene frühe Nummern, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, für mehrere tausend D-Mark über den Ladentisch ging. Ja, ja, deswegen hat mich das tatsächlich interessiert, was das jetzt in Euro ist oder ob eben, man hätte ja auch sagen können, was weiß ich, gab ja dann Reprints und dann gibt es die Sammelbände und so. Also es gibt ja diese Verknappung nicht mehr. Ne? Also man muss das Heft nicht mehr haben im Original, um es lesen zu können. Ne? Und das kann natürlich auch Auswirkungen auf den Preis haben.
Also das bei Roden ja genauso. Ne? Also den Band 1 gibt es ja in mindestens 5 Auflagen. Da gab es mal einen Nachdruck, mehrere Nachdrucke. Und mittlerweile kannst du sowieso digital haben. Das wäre übrigens auch noch eine Frage. Gibt es das auch digital?
Ja, gibt es. Also zumindest ist es die Abrafaxe. Tigidax weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Stinknormal als den gängigen Händlern.
Genau, ich glaube, die haben eine App und dann kann man das da kaufen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, weil Teil der Ästhetik.
Bei Comics bin ich auch noch nicht so weit. Also ich fand ja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, ich fand ja Comixology immer eine ganz gute Sache. Und wenn man irgendwie ein gutes Tablet hat, dann ging das auch ganz gut. Aber eigentlich in so einem Comic will man dann doch immer noch ein Heftchen haben. Ne?
Sehe ich genauso. Und vor allem, wenn ich 800 Hefte habe, dann kaufe ich nicht das 803. plötzlich elektronisch. Also vielleicht mal so als Goodie zusätzlich oder so. Aber
oder für den Neueinstieg, ne? Wenn man jetzt die Empfehlung machen und jemand sagt, ne?
Also genau, neue Leserschaften sollen das tun, neue Generationen, wie sie gerne möchten. Bei meinen Kindern ist ja auch schon die Diskussion entbrannt, wie das Erbe dann später verteilt wird. Ich habe gesagt, das ist eigentlich relativ einfach. Die eine Person, das eine Kind wird die Mosaiks erben und das andere die Lego-Sammlung. Die müssen sich bloß einigen.
Oh, wer kommt da besser bei weg? Das ist die Frage.
Also da muss man sehr gut kalkulieren. Also ich bin gespannt. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine Empfehlung, es ist mir eine Herzensangelegenheit, das Mosaik. Und ich muss sagen, ich hatte da auch so ein paar dunkle Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, wo ich halt eben wenig gelesen habe und so weiter und so fort. Aber ich merke das, wenn ich durch die Hefte blättere und auch sie rieche und dann hat man diese Haptik und so. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und es ist schwierig, die wirklich immer unterzubringen. Also meine Frau verdreht dann immer die Augen, wenn ich dann so am Ende von, was weiß ich, so 2-3 Jahren, dann muss ich wieder Platz für einen Stehsammler schaffen in diesem Wohnzimmerschrank.
Das heißt, das ist halt das Sammlerlos. Das
genau, dann fange ich wieder an, irgendwelche Bücher umzusortieren, um den Platz zu finden.
Ja.
Aber das gehört eben mit dazu. Also das.
Und ich finde, es ist, es gibt halt auch nicht richtig was Vergleichbares im Westen. Ne? Also Fix und Foxy ist schon lange Geschichte, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Dann haben wir ja viel Mickey Mouse und sowas gelesen, was ja nun nicht originär von hier ist, auch was es ja nicht schlechter macht. Aber das ist schon was Einmaliges in der deutschen Comic-Landschaft. Und,
also soweit ich das weiß, ist dem so. Und ich finde es auch gut, dass das eben weitergetragen wird und so weiter. Und wünscht er eben eine schöne, stabile Leserinnenschaft, die das eben fortführt, ne? Weil es eben wirklich ein Qualitätsprodukt ist. Und es ist wirklich schade.
Abschließende Frage. Warst du schon mal bei einem dieser Tage der offenen Tür von dem Verlag, die immer mal wieder beworben werden? Die sitzen ja in Berlin.
Ja, ich war auch nie auf einer Con und so. Also das ist jetzt für jemanden, der wirklich alle Hefte hat, auch teilweise ein bisschen witzig, wenn ich das jetzt sage, aber das ist mir dann teilweise wirklich schon zu nerdig. Also,
was?
Ja, und der Witz ist...
Gibt's auch gar nicht, zu nerdig gibt's gar nicht.
Ja, aber der Witz ist ja tatsächlich, dass ich mich gar nicht so als Hardcore-Fan sehe. Und das ist natürlich absurd, ne, weil ich wirklich jedes Heft besitze und das wirklich auch intensiv gelesen habe und da wirklich auch Zeit reingesteckt habe.
Vielleicht sollten wir da irgendwann mal zusammen hingehen.
Ja, das können wir mal irgendwie organisieren und so. Aber ich habe zum Beispiel irgendwie keinen Antrieb, jetzt irgendwie zu einer Convention oder so zu gehen, zu Mosaik, ne, das ist, oder...
Gibt es das auch richtig, Mosaik-Conventions?
Ja, cool. Total. Also es gibt da Fan-Treffen, also es ist ja wirklich auch Teil der DDR-Alterskultur, das darf man auch nicht vergessen, ne? Also das ist jetzt kein Nischenprodukt, also es gibt da...
Nee, also wie gesagt...
Forum für Zeitgeschichte macht da Ausstellungen und so weiter und so fort. Also das ist auch in der ostdeutschen Presselandschaft, also wenn da irgendwas passiert, alle 10 Jahre ist ja mal ein Jubiläum oder es wird hier mal ein neues Heft ausgegraben, umgesetzt, also das ist ja dann auch wirklich Thema in den Mainstream-Medien. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie eine Nische ist.
Nö, wie gesagt, das liegt ja im Supermarkt aus, von den beiden Negativbeispielen, die du genannt hast, abgesehen.
Ja, und was eben ich schön finde, es gehört eigentlich auch zu den wenigen Zeitschriften, wo nicht irgend so ein blödes Goodie mit dranhängt, ne?
Stimmt, das haben die nie gemacht. Also es hat ja so ein bisschen auch so Magazincharakter, ne? So ein Mittelteil, hast du ja gesagt, haben die, wo sie aber oft, die historischen Sachen beschreiben und ja, mal ein paar Bastel- oder Kochrezepte drin haben. Aber so ein bisschen Magazincharakter wie damals die Mickey Mouse haben sie auch. Aber stimmt, so ein Gimmick war da nie dran, ne?
Aber ich weiß, das war ein Riesenaufschrei, als sie damit angefangen haben, mit Werbung zwischendurch und so. Und also die haben eine Weile gebraucht, um Stil zu finden, ne? Um das irgendwie abzubilden. Ich weiß auch, Leserbriefe waren ein Riesenthema. Warum ist das plötzlich damit drin? Weil natürlich in den Köpfen war, ja, das bezahlst du mit, ne? Also das, wenn da jetzt 4 Seiten mit TÜNEF drin ist, bezahlst du das eben mit. Und für die Puristen war das halt nichts. Aber ich glaube, das ist jetzt sehr gut geregelt. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, ob das jetzt 8 Seiten sind im Mittelteil oder 12. Ich habe natürlich jetzt auch kein Heft hier, bin sehr gut vorbereitet. Aber das geht ganz gut. Also ich merke das auch beim Vorlesen. Wir machen da tatsächlich auch immer einen Break. Also mit meinem 7-Jährigen ist tatsächlich so, dass ich meistens oder dass wir zusammen dann quasi das Heft lesen bis zur Hälfte und dann machen wir einen Break und dann lesen wir die zweite Hälfte und dann irgendwann dann nochmal den Mittelteil. Und das klappt ganz gut.
Da muss ich sagen, witzigerweise für mich, mit meinen westlichen Lesegewohnheiten habe ich das nie als Problem wahrgenommen. Ich kenne das halt, ne? Wenn ich ein Mickey Mouse Heft in der Hand hatte, dann hatte das halt so ein Magazinteil dazwischen. Und also insofern witzig, dass das als Problem wahrgenommen wurde, aber ne?
Als absoluter Fremdkörper, ne? Also das war total. Also es gab immer irgendwelche Beilagen oder so, also Werbung und so, die wird heute ist alles Sammelgut heutzutage. Aber dieser Mittelteil, wie gesagt, das ist erst fast eben in die 90er Jahren kam und das war ziemlich umstritten. Und also auch aus der Zeit, wo, wo das eben sehr schwierig war, Abonnenten zu gewinnen, weil die natürlich, also das gilt ja für fast jedes ostdeutsche Produkt, also für jeden Sänger, für jede Schokoladensorte und so weiter und so fort, also für Leute, die das eben nicht so vor Augen haben, ist das Anfang der 90er Jahre, also unabhängig davon, wie gut dein Produkt war, du hattest extreme Absatzschwierigkeiten.
Das wollte erstmal keiner mehr haben, ne? Ja.
Man hatte das, man kannte das, man wollte was anderes, was Besseres aus dem Westen. Ich glaube, das ist eine ganz natürliche menschliche Eigenschaft und so. Aber das hat eben doch dazu geführt, dass bestimmte Sachen eben dann nicht überlebt haben und so. Und Mosaik ist eben was überlebt hat.
Das Mosaik hat überlebt und ich will auch nochmal eine Lanze für diesen Mittelteil brechen. Ich lese den auch immer ganz gerne. Also gerade so die historischen Hintergründe, wenn sie die aufschreiben, das ist immer nur kurz. Das sind jetzt keine fundierten Abhandlungen, ne? Aber es wird kurz eingeordnet, was so ungefähr passiert, und das lese ich auch immer gern. Also meine Empfehlung würde ich darauf ausdehnen.
Da machen sie sich wirklich Gedanken und Mühe und so weiter und so fort. Aber man muss dann aber auch mal denken, was ist jetzt so die Zielgruppe? Ne? Man weiß eben, dass ein großer Anteil der Leserinnenschaft eben Erwachsene sind. Und da muss man eben gucken, okay, die Geschichte, die passt noch für Kinder. Bei dem redaktionellen Teil ist es mir teilweise dann von der Sprache manchmal schon fast so ein bisschen zu viel. Man muss da, glaube ich, einen guten Mix finden.
Also wir empfehlen, dass sich da jetzt jeder bitte ein eigenes Urteil bilden möge, indem er sich jetzt das aktuelle Heft zulegt.
Das ist alles prüfungsrelevant. Montag wird abgefragt.
Genau. Beim Verlag bestellen oder gleich ein Abo abschließen, kann ich eigentlich auch empfehlen. Da gibt es nämlich übrigens immer ein kleines Geschenk. Da hat mich auch sehr gefreut. Ich habe ein Abrafaxe-Quartett bekommen, was sehr schön ist. Also Kartenspiel.
Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gequatscht. Und ja, ist ein Podcast, ne? Kann man eigentlich nicht zu viel quatschen.
Ja, nee, wir haben so lange Pause gemacht.
Jetzt sind wir so weit gekommen, ohne zu erwähnen, dass wir eine lange Pause hatten. Das hätte kein Mensch gemerkt.
Ach Mist, das schneiden wir nochmal raus.
Wie alles andere. Mir eine Riesenfreude gemacht, mit dir über das Mosaik zu quatschen. Und ein kurzes Versprechen, bis zur nächsten Folge muss man nicht so lange warten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Transmission beendet. Es gibt Geräusche, das bitte wird.